Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 135 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnamur.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, erhebt euch stets für Recht und Gerechtigkeit, bezeugt für Gott gemäß seinem Gebot, auch wenn es zu eurem Schaden oder dem eures Vaters, eurer Mutter oder der euch Nahestehenden wäre, seien sie arm oder reich. Wenn ihr Zeugnis ablegt, so sei eure Aussage unbeeinflusst von Rücksichten ihnen gegenüber. Gott ist sicherlich geeigneter, ihre Rechte zu schützen. Lasst euch also nicht von persönlichen Gefühlen und Wünschen leiten, damit ihr nicht gegen Recht und Wahrheit bezeugt und abirrt. Und wenn ihr die Wahrheit entstellt oder aber verhehlt, Nun, Gott weiß, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 8. Januar 2024, gleich dem 18. Day 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit der Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend folgt die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsgardengeneral. Palästinenser werden mit Luftverteidigung ausgerüstet sein. Zwei weitere Journalisten in Gaza getötet. Zahl der getöteten Journalisten erreicht 109. Und chinesische Reederei beendet Schifffahrt nach Israel. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsgardengeneral. Palästinenser werden mit Luftverteidigung ausgerüstet sein. Ein hochrangiger Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, IRGC, hat gesagt, die palästinensischen Widerstandsgruppen würden eines Tages mit Luftverteidigungssystemen ausgestattet sein, die es ihnen ermöglichen würden, Luftangriffe des israelischen Regimes abzuwehren. Iraj Masjedi, der Berater des Kommandeurs der Quds-Brigade der Revolutionsgarden, IRGC, sagte am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Teheran, dass die Macht der Widerstandsgruppen in Palästina von Tag zu Tag zunehme. Die Palästinenser kämpfen heute mit Raketen, aber es wird der Tag kommen, an dem sie keine Bombardierungen durch die Zionisten mehr zulassen und sich Luftverteidigungswaffen beschaffen werden, sagte Masjedi. Er fügte hinzu, dass die palästinensischen Widerstandsgruppen den israelischen Militärs in Gaza schwere Schläge versetzt hätten und sagte, dass sich etwa 6 israelische Brigaden, darunter die Golani-Brigade, die mit der Durchführung von Spezialoperationen beauftragt seien, aufgrund von Niederlagen durch die Widerstandsgruppen zurückziehen mussten. Die Äußerungen erfolgten inmitten eines eskalierenden militärischen Konflikts in Gaza, wo das israelische Regime seit Anfang Oktober fast 23.000 Menschen getötet hat. Das israelische Regime habe gehofft, dass eine Bodeninvasion es seinen Militärs ermöglichen würde, in ein von der Hamas betriebenes Tunnelnetz einzudringen. Die Operation habe zu zahlreichen Todesfällen in den Reihen des israelischen Militärs geführt, während es dem Regime nicht gelungen sei, die Freilassung eines einzigen von der Hamas festgehaltenen Gefangenen mit militärischer Gewalt zu erreichen. Die israelischen Aggressionen haben auch Widerstandsgruppen in der Region dazu veranlasst, Angriffe auf israelische und US-amerikanische Ziele in mehreren arabischen Ländern zu verüben, um sie zu zwingen, den Krieg gegen die Palästinenser zu beenden. Zwei weitere Journalisten in Gaza getötet. Zahl der getöteten Journalisten erreicht 109. Das Medienbüro der palästinensischen Autonomiebehörde gab am Sonntag den Märtyrertod zweier palästinensischer Journalisten im Gazastreifen bekannt. Nach Angaben des Medienbüros der palästinensischen Autonomiebehörde griff die zionistische Armee das Fahrzeug der beiden Reporter Hamza al-Dadu, dem Sohn des Al-Jazeera-Büroleiters in Gaza, Wael al-Dadu und Mustafa Duraya an, die für eine Berichterstattung unterwegs waren, und tötete sie. Mit dem Märtyrertod dieser beiden Journalisten ist die Zahl der Märtyrer dieser Berufsgruppe seit Beginn des Völkermords im Gazastreifen auf 109 gestiegen. Das Medienbüro der palästinensischen Autonomiebehörde brachte mit Bekanntgabe dieser Nachricht den palästinensischen Medien seine Anteilnahme zum Ausdruck, verurteilte diesen Terroranschlag aufs Schärfste und hob hervor: Die unbitterlichen Verbrechen der Zionisten gegen Journalisten zielen darauf ab, Terror zu erzeugen und erfolglos zu versuchen, die Wahrheit zu ändern und Neuigkeiten zu verschweigen. Dieses Büro erklärte weiter: Wir fordern alle Gewerkschaften, Medienzentren und Rechtsinstitutionen auf, dieses Verbrechen zu verurteilen und Druck auf die Besatzer auszuüben, um den völkermörderischen Krieg gegen unser wehrloses Volk im Gazastreifen zu beenden. Mit Bezug auf den brutalen Angriff des zionistischen Regimes auf Journalisten und den Märtyrertod zweier palästinensischer Journalisten in Gaza betonte der Islamische Dschihad Palästinas: Die Angriffe dieses Regimes auf Journalisten werden nicht unbeantwortet bleiben. Chinesische Reederei beendet Schifffahrt nach Israel. Staatsmedien des zionistischen Regimes gaben am Sonntag bekannt, dass das staatliche chinesische Unternehmen COSCO Shipping aufgrund der jemenitischen Angriffe im Roten Meer die Schifffahrt nach Israel über diese Route eingestellt habe. Die jemenitische Armee hat vor einiger Zeit angekündigt, dass sie zur Unterstützung der Menschen in Gaza jedes zionistische Schiff oder Schiff, das in die besetzten Gebiete im Roten Meer fährt, ins Visier nehmen wird. Unterdessen berichtete die New York Times, dass Angriffe auf 24 Schiffe im Roten Meer seit vergangenem November Reedereien dazu veranlasst hätten, Schiffe durch den Suezkanal oder sie auf längeren Umwegen über das Kap der Guten Hoffnung Südafrika zu schicken. Weiter hieß es in dieser Zeitung: Reedereien, die Fracht auf einer der verkehrsreichsten Handelsrouten für Fabriken, Geschäfte, Autohäuser und andere Unternehmen versenden, stehen heute vor einer sehr schwierigen Entscheidung. In den letzten Wochen hat die jemenitische Armee zur Unterstützung des Widerstands des palästinensischen Volkes im Gazastreifen mehrere zionistische Schiffe oder Schiffe, die in Richtung der besetzten palästinensischen Gebiete fuhren, im Roten Meer und in der Bab-el-Mandab-Straße ins Visier genommen. Gesundheitsministerium Gaza: Schließung des Al-Aqsa-Krankenhauses bedeutet Tod tausender Palästinenser. Das Gesundheitsministerium in Gaza warnte am Sonntagabend: Die Schließung des Al-Aqsa-Krankenhauses bedeutet die Hinrichtung tausender Palästinenser. Das Ministerium fügte hinzu, dass das zionistische Regime versuche, das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus von seinen Dienstleistungen auszuschließen, was in Wirklichkeit die Verhängung von Todesurteilen für tausende palästinensische Patienten und Verwundete bedeute. Das Gesundheitsministerium in Gaza fügte in seiner Erklärung hinzu, dass israelische Drohnen die Stationen und den Hof des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses bombardierten und auf jeden zielten, der Maßnahmen ergreife. Verwundete und Kranke würden unter dem Beschuss zionistischer Drohnen aus dem Al-Aqsa-Krankenhaus fliehen. Am vergangenen Samstag hat die internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen aufgrund des Angriffs der israelischen Militärs auf das Al-Aqsa-Krankenhaus seine Mitarbeiter aus dem zentralen Bereich des Gazastreifens, einschließlich dieses Krankenhauses, abgezogen. Das palästinensische Gesundheitsministerium gab am Sonntagnachmittag den Anstieg der Märtyrerzahl und der Verwundeten im Gazakrieg bekannt. Weiter hieß es, dass die Zahl der Märtyrer im Gazastreifen 22.835 und die Zahl der Verwundeten 58.416 erreicht habe. Save the Children: Jeden Tag werden in Gaza mindestens 10 Kinder zu Behinderten. Die internationale Hilfsorganisation Save the Children schrieb am Sonntagabend in einem Bericht, dass im Gazastreifen jeden Tag mindestens 10 Kinder ein Bein verlieren. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur SAMA warnte diese internationale Organisation zudem, dass die meisten Operationen bei den Kindern ohne Betäubung durchgeführt würden. Save the Children gab bekannt, dass seit Beginn des israelischen Angriffs am 7. Oktober 2023 mehr als 1000 Kinder in Gaza durch den Krieg ein Bein oder beide Beine verloren hätten. In diesem Zusammenhang sagte Jason Lee, der Koordinator von Save the Children in Palästina, dass das Leid und die Schmerzen der Kinder in Gaza durch diesen Krieg unvorstellbar seien. Gleichzeitig betonte der Premierminister des zionistischen Regimes die Fortsetzung der Verbrechen seiner unrechtmäßigen Armee gegen die Bevölkerung des Gazastreifens, ungeachtet der Zahl der Verluste der Armee dieses Regimes in diesem Gebiet und ungeachtet der Differenzen in seinem Kabinett und im Kriegsrat. Benjamin Netanyahu bekräftigte am Sonntag, dass der Krieg gegen den Gazastreifen nicht aufhören werde, bis er seine Ziele erreicht habe. Das Schweigen der internationalen Gemeinschaft und der Menschenrechtsinstitutionen zu den Verbrechen des zionistischen Regimes hat dazu geführt, dass die Kriegsmaschinerie des zionistischen Regimes weiterhin palästinensische Frauen und Kinder tötet. Borrell-Reise nach Saudi-Arabien und Libanon. Josep Borrell, der Außenpolitikbeauftragte der Europäischen Union, reiste nach Saudi-Arabien, um mit Verantwortungsträgern des Landes über Gaza und die Entwicklungen im Roten Meer zu sprechen. Borrells Büro gab am Sonntag in einer Erklärung bekannt, dass er nach Saudi-Arabien gereist sei, um den saudischen Außenminister Faisal bin Farhan und den Generalsekretär des Kooperationsrates des Persischen Golfes JCC Jassim Mohammed al-Budaiwi zu treffen. Diese Reise erfolgt nach Borrells Besuch im Libanon und im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit regionalen Partnern, um die diplomatischen Bemühungen voranzutreiben und Bedingungen für die Erreichung eines dauerhaften und gerechten Friedens zwischen Israel und Palästina und in der Region zu schaffen. In der Erklärung heißt es weiter: Diese Reise wird eine Gelegenheit sein, die Dimensionen der Situation innerhalb und außerhalb des Gazastreifens zu besprechen, einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Region. Josep Borrell wird sich auch mit der alarmierenden Eskalation der Spannungen im Roten Meer befassen. Diskussionen über die bilateralen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der Europäischen Union sowie die Zusammenarbeit dieser Union mit dem Kooperationsrat des Persischen Golfes werden weitere Schwerpunkte von Borrells Besuch in Saudi-Arabien sein. Während seiner Reise in den Libanon am Samstagabend traf der EU-Außenbeauftragte in Beirut Premierminister Najib Mikati, den Sprecher des libanesischen Parlaments Nabi Berri und eine Delegation der Hisbollah unter der Leitung des libanesischen Parlamentariers Mohammad Raad zu Gesprächen. Bei dem Treffen in Beirut forderte der libanesische Premierminister, dass die Verletzung der Souveränität seines Landes durch das zionistische Regime eingestellt werde. Mikati sagte, die Verpflichtung des Libanon zur Umsetzung der UN-Resolution 1701 erfordert, dass Israel aufhört, die Souveränität unseres Landes zu verletzen und sich aus den besetzten Gebieten in unserem Land zurückzieht. Premierminister von Katar zu Blinken: Gaza-Krieg weitet sich aus. Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, der Premierminister und Außenminister von Katar, warnte am Sonntagabend während seines Treffens mit US-Außenminister Blinken in Doha vor der Ausweitung von Konflikten und Kriegen in der Region. Gleichzeitig fügte der Premierminister von Katar hinzu: Es ist sehr schmerzhaft, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem es leider zur Normalität geworden ist, das Töten und die Zerstörung in Gaza zu sehen. Bei der Pressekonferenz nach diesem Treffen betonte er: Ich habe mit dem US-Außenminister darüber gesprochen, die Ausweitung des Krieges in der Region zu verhindern. Er sagte, dass beide Seiten bei diesem Treffen betont hätten, wie wichtig es sei, Druck auszuüben, um den Krieg zu beenden und die Bereitstellung humanitärer Hilfen im Gazastreifen zu ermöglichen. Bin Abdulrahman al-Thani kündigte außerdem die Entsendung von 59 Flugzeugen mit 1850 Tonnen humanitärer Hilfe in den Gazastreifen an. In einem anderen Teil seiner Äußerungen betonte er, dass diese Krise so schnell wie möglich eingedämmt und der Krieg beendet werden müsse. Bin Abdulrahman stellte klar, Frieden in der Region kann nur durch einen fairen und umfassenden Kompromiss im Rahmen der internationalen Gesetze erreicht werden. Abschließend sagte er, dass man weiterhin in allen Bereichen mit Washington konsultieren werde. Der US-Außenminister gestand ein, ohne das Versäumnis seines Landes, den Krieg zu beenden, zu erwähnen, eine sofortige Aufstockung der Hilfen für Gaza ist notwendig. Blinken verwies ferner auf die Schlüsselrolle Katars bei der Freilassung der Geiseln und dankte und würdigte Dohas kontinuierliche Bemühungen, die Geiseln in Gaza frei zu bekommen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3, Mashhad 7, Isfahan 3, Shiraz 6 und Bandarabas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Mit einem Segensgruß an den Propheten Mohammed setzen wir unsere Koranexegese für Sie, liebe Hörerfreunde, fort. Wir werden heute die Sure 70, Sure Ma'arij, die wir bis zum Vers 35 im Rahmen unseres Kurzkommentares erläutert haben, zu Ende besprechen und beginnen somit bei den Versen 36 bis 39 dieser Sure.
فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِينَ عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون.
Was ist mit denjenigen, die ungläubig sind, dass sie hastig auf dich zukommen, von rechts und links in Gruppen aufgeteilt? Begehrt etwa jeder Mann von ihnen, in einen Garten der Wonne eingelassen zu werden? Keineswegs. Wir haben sie doch aus dem erschaffen, was sie selber wissen. Während vorher in mehreren Versen die Eigenschaften von Gläubigen und aufrichtig Betenden und ihrem glücklichen Ausgang gesprochen wurde, verweist Gott in den obigen Versen auf die unangemessenen Erwartungen jener Leute, die ungläubig sind oder Götzen anbeten. Wenn es ihnen im Diesseits besser geht als den Gläubigen, bilden sie sich nämlich ein, auch im Jenseits, falls es dieses geben sollte, ein besseres Leben als die Gläubigen zu haben und im Paradies zu sein. Aber ihre weltliche Begierde nach Besitz und Reichtum passt nicht unter einen Hut mit der Hoffnung auf das jenseitige Paradies. Selbstsüchtige und nach Überlegenheit strebende Menschen denken, dass sie auch im Jenseits über den Gläubigen zu stehen kämen. Aber in Wahrheit können im Jenseits keinem weltlicher Besitz und eine weltliche Position etwas nützen. Was dann nützt, sind der Glaube und rechtschaffenes Handeln. Diese sind das nützliche Kriterium vor dem jüngsten Gericht. Die Ungläubigen und Übeltäter können jedoch weder Glauben noch rechtschaffenes Handeln vorweisen. Der Koran geht auf die unpassende Erwartung der Ungläubigen mit dem Hinweis darauf ein, dass sie alle wie die anderen Menschen aus einem niedrigen Samentropfen erschaffen wurden und vom Körperlichen und von der Materie her keinen Grund haben, sich als besser als die Gläubigen zu betrachten. Ohnehin sind es Glaube, Gottes Ehrfurcht und gottesfürchtiges Handeln, durch die ein Mensch auf seelisch-geistiger Ebene vor Gott einen höheren Rang erwerben kann. Den Ungläubigen und Übeltätern fehlen jedoch diese hohen Eigenschaften. Warum denn sind sie bloß so eingebildet? Wir fügen dieser Stelle in der Sura Ma'arij folgende Anmerkungen hinzu. Erstens. Der Koran besaß eine derartige Faszination für die Bewohner von Mekka, dass sich alle zu ihm hingezogen fühlten, wenn der Prophet Gottes aus ihm rezitierte, sogar die Ungläubigen und die Heuchler. Sie alle versammelten sich um den Botschafter Gottes, um ihm beim Koranvortrag zuzuhören. Zweitens. Wenn wir denken, wir wären mit Sicherheit Paradieseinwohner, ist es ein Zeichen dafür, dass wir auf unsere religiösen Werke stolz geworden sind. Aber ein gläubiger Mensch bildet sich niemals etwas auf seine gottesdienstlichen Werke ein, sondern er betrachtet sich vielmehr immer als jemanden, der Versäumnisse gegenüber Gott begangen hat. Drittens. Immer wenn uns Stolz und Hochmütigkeit überkommen, sollten wir an unseren Ursprung denken. Wir sollten daran denken, wie niedrig und geringwertig der erste Baustein war, aus dem wir hervorgegangen sind, und einsehen, dass es keinen Grund dafür gibt, dass wir uns als etwas Besseres als die anderen betrachten. Wir gehen zu den Versen 40 und 41 der Sure Ma'arij über.
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.
Nein, ich schwöre beim Herrn der Osten und der Westen, wir haben für wahr die Macht dazu, dass wir sie durch bessere als sie austauschen, und niemand kann uns dabei zuvorkommen. Diese Stelle im Koran beginnt mit dem Schwur auf den Herrn der Welten. In der Natur gibt es nicht nur einen Osten und einen Westen. Die Sonne geht nämlich an jenem Tag an einem anderen Punkt am Horizont auf und an einem anderen Punkt am Horizont unter. Entsprechend der Zahl der Tage in einem Sonnenjahr gibt es verschiedene Orte für den Sonnenauf- und den Sonnenuntergang. Interessant ist, dass die Bewegung der Erde auf ihrer Umlaufbahn so präzise geplant und durchdacht ist, dass sich der Sonnenauf- und der Sonnenuntergang für jeden Tag des Jahres und für jeden Ort auf der Erde berechnen lassen. Dem Schwur im Vers 40 der Sure Ma'arij folgt eine wichtige Aussage, nämlich, dass der Herr dieser Welt die Macht hat, die Ungläubigen, Heuchler und Übeltäter zu vernichten und sie durch eine bessere Gruppe zu ersetzen. Nichts kann die Macht Gottes aufhalten. Diese Leute sollen sich also nichts einbilden und nicht denken, sie seien die besten Menschen und würden im Jenseits mit Sicherheit ins Paradies einkehren. Wir möchten auf folgende drei Dinge aufmerksam machen. Erstens, der Koran verwendet hier die Wörter Osten und Westen in der Mehrzahl und verweist damit auf den wissenschaftlichen Fakt, dass an jenem Tag im Jahr der Punkt, an dem die Sonne am Horizont aufgeht, sowie der Punkt, an dem sie untergeht, ein anderer als am Vortag ist. Der Koran hat also schon damals indirekt darauf hingewiesen, dass die Erde rund ist und sich um die Sonne dreht, denn dadurch kommt ja das genannte Phänomen in der Natur zustande. Zweitens. Die Möglichkeit, für jeden Tag und für jeden Ort genau den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang zu berechnen, ist ein Beispiel für die großartige Systematik in der Daseinsordnung. Drittens. Wir sollten niemals denken, wir seien die Besten, und Gott hätte niemand Besseren als uns erschaffen. Gott ist es ein leichtes, etwas auszuwechseln, und es kann sein, dass er Würdigere an unsere Stelle setzt. Die Sura Ma'arij klingt mit den Versen 42 bis 44 wie folgt aus.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
So lasse sie nur schweifende Gespräche führen und ihr Spiel treiben, bis sie ihrem Tag begegnen, der ihnen angedroht ist. Dem Tag, da sie aus den Gräbern eilig herauskommen werden, als würden sie hastig zu aufgerichteten Markierungen laufen. Mit demütigen Blicken, bedeckt mit unbeschreiblicher Erniedrigung. Das ist der Tag, der ihnen immer wieder angedroht wurde. Die Propheten hatten die Aufgabe, die Menschen recht zu leiten. Sie mussten intensiv darum bemüht sein, den Menschen den ultimativen Gottesbeweis und die klare Wahrheit zu verdeutlichen. Wenn jedoch Leute ihren Spott damit trieben und in ihrem Eigensinn verharrten, dann waren die Propheten von dieser Pflicht entbunden. Die Propheten Gottes haben immer mit Hilfe logischer Argumente oder mit Hilfe von Mahnung zur Religion Gottes eingeladen. Die logische Argumentation sollte und soll jene überzeugen, welche einleuchtende Gründe und Beweise fordern, bevor sie die Wahrheit akzeptieren. Unterdessen war und ist die Mahnung für diejenigen gedacht, die die Wahrheit akzeptieren, sobald sie sie gehört haben. Es gibt aber auch Leute, die aufgrund unberechtigter Vorurteile gar nicht die Wahrheit anerkennen wollen und so sehr mit dem Leben beschäftigt sind wie Kinder beim Spielen. Sie wollen nicht akzeptieren, dass es nach dem Tod das Jenseits gibt. In ihren Augen ist nach dem Tod alles aus und vorbei. So kommt es, dass Gott zu seinem Prophet sagt, Es nützt nichts mehr, zu diesen Leuten zu sprechen und ihnen einen guten Rat zu geben. Überlass sie sich selber, bis sie am jüngsten Tag mit eigenen Augen die Auferstehung von den Toten sehen und dann davon überzeugt sein werden. Nach diesen letzten Versen der Sura Ma'arij, Sura 70, möchten wir noch folgende Anmerkungen machen. Erstens, die Rechtleitung derer, die den Weg des Irrtums gehen, ist nur so lange notwendig, wie noch die Hoffnung besteht, dass sie die Wahrheit anerkennen. Sollte die Hoffnung auf ihre Rechtleitung zunichte geworden sein, muss man sie sich selbst überlassen. Zweitens, es heißt, dass der Mensch sein Grab verlassen wird. Das bedeutet also, dass wir mit dem Leib auferstehen. Unsere Seele, die ja nicht zusammen mit den sterblichen Resten begraben wurde, vereint sich dann am jüngsten Tag wieder mit dem Körper. Drittens. Der jüngste Tag ist eine feste Verheißung Gottes, und Gottes Verheißungen werden unweigerlich in Erfüllung gehen. Wir sollten also darauf achten, nicht die Verheißung Gottes zu vergessen und dementsprechend zu handeln. Denn wenn einmal der jüngste Tag eintritt, dann werden unsere Hände gebunden sein und wir können nichts mehr an unserem Endschicksal ändern. Verehrte Damen und Herren, Sie hören jetzt unser heutiges Musikstück mit dem Titel Fasle Parishani, Jahreszeit der Unruhe. Vorgetragen wird es von Ali Sandvakili.
پریشان شدنم را ببین، بی سر و سامان شدنم را ببین، بی تو فرو ریخته در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین. چه پر از رد قدم های تاست، پشت همین پنجره میخوانم، پس تو کجا که نمیبینمت، پس تو کجا که نمیدانم. منم این ساکت بی هم صدا، این منم این خسته بی هم سفر، حسرت افتاده ترین سانیم، قربت آوار ترین ره گذر، قربت آوار ترین ره گذر. بی تو پر از داغ پریشانی، پریشان شدنم را ببین،
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es folgt nun die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin gute Unterhaltung.
Ferdowsi von gestern bis heute. Liebe Hörerfreunde, auch heute wollen wir zunächst einmal in Erinnerung rufen, was Sie bei uns in der letzten Woche in dieser Sendereihe gehört haben. Im letzten Beitrag ging es ein weiteres Mal um die Beschreibung von Gestalten aus dem Königsbuch von Ferdowsi. Wir haben Ihnen vom philosophischen König Chosro berichtet, der seine Macht als König nur dazu nutzen wollte, um das Böse in der Welt auszurotten. Er war nicht gierig nach Macht und einem luxuriösen Leben und er ging aus dieser Welt ohne körperlichen Tod. Er verschwand mit einigen seiner Gefährten, so berichtet es die Sage, im Nebel.
Größter Feind zeit seines Lebens war Afrosiab von Turan, dem nördlich an Iran grenzenden Land. Auch über diesen bösen König Afrosiab berichteten wir beim letzten Mal. Afrosiab ist der Inbegriff des Bösen und der größte Feind Irans und der Iraner in den Mythen und Sagen.
Wie Sie im Laufe dieser Sendereihe erfahren haben, ist das Hauptthema des Schahnameh die Geschichte Irans und das Auf und Ab im Schicksal dieses Landes. Im Schahnameh gibt es die verschiedenen Abschnitte des mythischen, heroischen und historischen Zeitalters und die verschiedensten Gestalten werden beschrieben. Könige, Pahlevane und Frauen sind die wichtigsten Charaktere im iranischen Nationalepos, die alle ihre besonderen Eigenschaften, ihr eigenes Verhalten und ihre Überzeugungen besitzen.
Das, was sowohl beim ersten Blick sowie auch beim genauen Hinsehen die Aufmerksamkeit von Schahnameh-Forschern und Wissenschaftlern auf sich zieht, sind die stark hervortretenden Pahlevane. Sie sind die Achse, um die sich im Schahnameh alles dreht, und sie besitzen gegenüber anderen Gestalten dieses Werkes eine besondere Position. Im Schahnameh Ferdowsis sind im ersten Abschnitt, das heißt dem mythischen Zeitalter, König und Pahlevan in einer Person vereinigt, wie zum Beispiel König Feridun, von dem wir zuvor schon berichtet hatten und der sowohl der Herrscher als auch der Pahlevan oder Held war.
Aber im Laufe der Zeit wurde mit der Schwächung der Macht der Könige der Boden für eine immer größere Bedeutung der Pahlevane und die Schaffung der besten Heldengeschichten bereitet. Von der Zeit der Herrschaft Manuchers, dem ersten König des heroischen Zeitalters, wurden Herrscher und Helden zwei wichtige Elemente der Staatsordnung, die nebeneinander und miteinander die Angelegenheiten des Volkes erledigten.
Von dieser Zeit an waren die Herrscher zwar die Verkörperung und Beschützer der Einheit verschiedener Völker und Stämme eines Herrschaftsgebietes, aber die Pahlevane hatten neben ihnen eine wichtige Rolle und sie waren die Verbindung des Volkes mit dem König.
Nach der Herrschaftszeit von Manuchehr spielten die Pahlevane sogar die erste Rolle bei der Verwaltung des Staatswesens und ihre Macht ging so weit, dass für die Einsetzung eines Königs ihre Meinung maßgebend war und einige Könige wurden sogar von den Pahlevanen selbst ausgewählt. Als Beispiel können wir Kayrobot erwähnen, der von den Pahlevanen Saul und Rustam als König gewählt wurde. Bei einem Blick ins Shahnameh können wir auch erkennen, dass Herrscher wie Kayhosro und Korvus ihre Größe, ihre Würde und Macht bei den Pahlevanen suchten.
Die besten Pahlevane der iranischen Sagen und Mythen besaßen außer Tapferkeit Kraft und Verstand auch menschliche Gefühle, das heißt, sie waren gutherzig, empfindsam, gefühlsvoll, zeigten Trauer und Freude, wahrten die Freundschaft und edle Werte, deshalb waren sie sozusagen die Lieblingshelden von Ferdowsi. Der Dichter schenkte diesen Helden eine umso größere Bedeutung und rückte ihre Geschichten weitaus mehr in den Vordergrund. Als Beispiele können wir die Geschichten von Rustam, Saul, Siavash und Esfandiar nennen.
Als Beispiel gemeinsamer Eigenschaften der Pahlevane können wir den Kampf gegen Unterdrückung und Tyrannei und die Suche nach Gerechtigkeit nennen. Pahlevane wie Saul, Rustam und Gudars waren keine Spielfiguren in den Händen der Könige. Sie haben gegenüber jeglicher Unterdrückung und Ungerechtigkeit, auch wenn sie vom König selbst kamen, Widerstand geleistet. Und sie berieten die Könige, wenn diese auf dumme Gedanken kamen.
Nachdem wir nun die Eigenschaften der Könige und Pahlevane im mythischen und heroischen Zeitalter des Shahnameh kennengelernt haben, wollen wir diesbezüglich auch in den historischen Abschnitt dieses großen Werkes von Ferdowsi hineinschauen. Im historischen Abschnitt des Shahnameh, der die Herrschaftszeit der Sassaniden umfasst, können wir sehen, dass die hervorragenden Eigenschaften, die Ferdowsi bei seinen Lieblingspahlevane betont hatte, schwächer werden. Dieser Abschnitt des iranischen Nationalepos ist also viel nüchterner und realistischer und an die Stelle der edlen Eigenschaften der Charaktere wie Aufrichtigkeit und Edelmut treten Täuschung und List.
Aus der Sicht vieler Ferdowsi-Forscher ist Rustam der hervorragendste und bekannteste Pahlevan des Shahnameh, denn er besaß besonders viele der Eigenschaften, die Ferdowsi mit einem Pahlevan verband. Weitere bekannte Helden sind Siavash und Esfandiar, deren Lebensgeschichten, ihre Tapferkeit und ihr Edelmut den Leser ehrfürchtig werden lassen.
Das Oberhaupt der Pahlevane von Sistan und Sabulistan war Sam. Im Shahnameh wird aber nicht sonderlich von seinen Heldentaten berichtet, nur dass er am Krieg von Salm und Tur den beiden Söhnen Feridons, die gegen ihren Bruder Manuchehr kämpften, teilgenommen hat. Von größerem Interesse ist hingegen sein Verhalten nach der Geburt seines Sohnes Saul. Die schneeweißen Haare seines Sohnes bei der Geburt verwirrten und verängstigten ihn, denn er sah sie als böses Omen und setzte den Sohn im Gebirge aus. Nach Jahren bereute Saul seine Tat und suchte seinen Sohn, um das Unrecht wieder gut zu machen.
Saul nun wiederum gehört zu den hervorragendsten Figuren des Shahnameh Ferdowsis. Er hat ein langes Leben und ein noch längeres Leben als er hatte nur Simurg, der mythische Riesenvogel, der Saul im Gebirge in seinem Nest aufzog. Saul ist die einzige Gestalt und der einzige Pahlevon im Shahnameh, in dessen Verhalten und Worten man keinen Fehler findet. Er ist ein Symbol sowohl für Vernunft und Weisheit der Pahlevane, sowie auch für Erkenntnisse und instinktiven Scharfsinn, die er von Simurgh erworben hat. Saul ist also der Zögling Simurghs und die Geschichte dieser beiden ist eine der interessantesten im Shahnameh Ferdowsis.
In der Geschichte von Saul heißt es also, dass er mit weißen Haaren zur Welt kommt und ihm deshalb der Name Saul gegeben wird, was alt bedeutet. Sein Vater Saul sieht diese weißen Haare als böses Zeichen und er setzt seinen Sohn im Elbosgebirge aus. Den Überzeugungen der Shahnameh-Forscher zufolge geschieht dieser mythische Ortwechsel also, dass Saul im Gebirge ausgesetzt wird und unter großen Härten mit den Jungen des Vogels Simurgh aufwächst, um dessen außergewöhnliche und mythische Kräfte zum Vorschein zu bringen.
Saul ist ein weiser und besonnener Held. Sein gut trainierter Verstand und sein Scharfsinn, der ihm durch das Aufwachsen beim Vogel Simurgh zu eigen wurde, werden durch die exakte und tiefgreifende Beantwortung der Fragen, die ihm die Priester und Astrologen stellen, deutlich. Bei Kriegen und Kämpfen ist Saul nicht sonderlich anwesend, denn seine Weisheit steht im Dienste der Pahlevane und Könige. Als Kay Corvus vom Dämonen gefangen worden war, fiel ihm Saul ein und jetzt erst begriff er dessen tiefgründige Worte. Im Shahnameh lautet das folgendermaßen.
Schoss Pant, Hagetu Yadavaram, همی از جگر سرد باد آورم. نرفتم به گفتار تو هوشمند، ز کم دانشی بر من آمد گزند.
Und auf Deutsch:
Wenn deinen Rat erinnere ich, dann kommt die Reue über mich. Deine klugen Worte verschmähte ich. Meine Dummheit brachte nur Schaden für mich.
Saul ist auch ein ruhiger und gefasster Mensch und es kommt so gut wie nie vor, dass er seine Fassung verliert und die Gefühle über ihn siegen. Selbst dann, als sein Stiefbruder Shoghat Rostam in eine Falle lockt, gibt er seine Vernunft und sein Urteilsvermögen nicht aus der Hand. Saul ist immer um das Wohlergehen der Gemeinschaft bemüht, und im gesamten Shahnameh kann man keine Stelle finden, in der er auf persönlichen oder familiären Vorteil aus wäre.
Als König Corvus in der Gefangenschaft des Dämonen war, bittet Saul seinen Sohn Rostam, die gefährliche Aufgabe der Befreiung zu übernehmen. Und als Rostam sich dieser Aufgabe stellt, sieht Saul dies als nur natürlich an und ist sogar überzeugt davon, dass Gott seinen Sohn Rostam für derartige Herausforderungen geschaffen hat. Im Shahnameh Ferdowsis stehen die Pahlevane immer im Dienste der Menschen und der Gemeinschaft. Im Shahnameh heißt es dazu:
Musik.
همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانید پروردگار.
Und auf Deutsch bedeutet das sinngemäß: Genau um dieses Schicksals willen hat der Schöpfer dich geschaffen.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.